Ihr Lieben, im Namen unseres Herrn begrüße ich euch alle. Schön, dass ihr da seid. Auch nochmal ein Hallo von meiner Seite aus. Und ich lade euch ein, dass wir uns jetzt hineinbegeben in das Wort Gottes direkt, in die Predigt hinein und schauen, was er uns sagen möchte, uns allen, und uns inspirieren lassen von seinem Wort und von seinem Geist. Die Überschrift der heutigen Predigt lautet Zeitgeist, Heiliger Geist. Und ich möchte direkt mit dem Wort aus der Bibel beginnen und lade euch dazu ein, die Bibel mit aufzuschlagen. Wir werden heute die Texte aber auch an der Wand haben, damit ihr mitlesen könnt, weil es 2-3 Verse mehr sein werden. Der Predigttext, um den es geht, der steht im Neuen Testament im ersten Korintherbrief, den Paulus geschrieben hat, dort in Kapitel 2. Dort beginnen wir. Und ich werde einfach mal genauso direkt einsteigen und lese aber, bevor ich mit Kapitel 2 anfange, nochmal den letzten Vers aus Kapitel 1, also Vers 31. Da sagt Paulus: Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Und jetzt die ersten 5 Verse. An diesem Grundsatz, schreibt Paulus, habe auch ich mich gehalten, als ich zu euch kam zum ersten Mal, nämlich nach Korinth. Geschwister, sagt er, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik oder scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich habe mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, das war mein Schwerpunkt. Außerdem fühlte ich mich auch schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Paulus spricht hier davon, dass er sogar schwach und unsicher gewesen ist, als er seine so simple Predigt, als er nach Korinth kam, predigte, um diese Menschen von Jesus, vom Evangelium zu überzeugen, beziehungsweise das Evangelium sie überzeugen zu lassen, von sich aus selbst. Und ich fragte mich, Paulus schwach und unsicher? Moment mal. Aber was damit einhergeht, ist folgende Geschichte. Unmittelbar davor war er in Athen angekommen, das einer seiner großen Ziele, wo er hinkommen wollte. Und dort in Athen, im Epizentrum der Philosophie und des Denkens, gab es ja diesen Areopag, der heute noch steht, und dort versammelten sich in diesem offenen Tempel eben die Philosophen, die Denker und Dichter, um dort über das Sein und das Nichtsein des Menschen zu philosophieren. Und Paulus bereitete sich vor, mit einer scharfsinnigen Rhetorik, mit einer philosophischen Predigt, die seinesgleichen sucht, die er auch nachlesen kann in der Bibel, und ist dann hingegangen zu denen, um einer von denen zu werden, um auf ihrem Niveau mit ihnen zu diskutieren und ihnen das Evangelium nahezubringen, so wie sie es am besten verstehen würden. Und dort bezieht er sich dann auch auf diese verschiedenen Götter, die sie haben, und den einen unbekannten Gott, und so baut er seine ganze Predigt auf. Und er hat da ganz viel Kraft hineingelegt und Scharfsinn. Und das Resultat dessen war, dass es nichts gebracht hat. Sie haben ihn abgeschmettert, mehr oder weniger, und er war zu diesem Zeitpunkt dort erfolglos. Einer der wenigen Male, dass seine Predigten kraftlos gewesen sind, erfolglos und nichts bewirkt hat. Und genau mit dieser Erkenntnis geht er jetzt nach Korinth und hat für sich gelernt, so werde ich das nie wieder tun. Ich werde nicht hier die geschwungene Rhetorik ausbreiten und einen auf Philosoph machen, sondern ich werde die Botschaft des Evangeliums simpel lassen und halten. Simpel mich darauf beziehen, was meine Botschaft ist, nämlich den gekreuzigten Jesus zu predigen. In der aller Einfachheit, die diese Botschaft mit sich bringt. Und oftmals erleben wir, dass genau diese Einfachheit, die diese Botschaft anscheinend in sich trägt, so viel Tiefe mit sich bringt, dass Menschen bekehrt werden. Denn es heißt, und er schreibt es ja hier hinein, und ich habe so simpel zu euch gepredigt, und die Kraft Gottes wurde spürbar, denn ganz viel Kraft war darin und viele haben sich auch bekehrt. Und oftmals ist es so, dass in den einfachen, simplen Dingen die Tiefe zu finden ist und die Kraft darin verborgen bleibt. Und ich glaube, und davon bin ich fest überzeugt, dass eben das Evangelium, die Botschaft von Jesus nicht durch den Verstand den Menschen erreichen wird, in den meisten Fällen, sondern primär durch das Herz. Also das Herz, das angesprochen werden soll in einfachen Worten. Und das ist, was hier Paulus versucht zu beschreiben, den Korinthern in diesen ersten Versen. Wir lesen weiter, die Verse 6 bis 9. Da sagt er dann weiter, und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus geistlich reifen Menschen gemacht hat. Nur sie werden allerdings diese Botschaft nur verstehen. Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Und was er hier zum Ausdruck bringt, ist eben, dass diese Botschaft ein tiefes Geheimnis Gottes ist. Dass du gar nicht irgendwie für dich in Anspruch nehmen kannst oder meinen kannst, einfach nur mal so zu verstehen. Und oft erleben wir das, wenn wir das Evangelium predigen oder jemanden erzählen, der noch nicht vom Geist Gottes bewegt und berührt ist, dass es an ihm abprallt. Aber dass in dieser Botschaft ein tiefes Geheimnis Gottes steckt, das selbst wir nicht für uns aufnehmen können, sondern es uns geschenkt wird durch Gott selbst, weil es sein Geheimnis wird. Aber es wird uns zuteil durch den Heiligen Geist, sagt er. Eine tiefe Weisheit und ein großes Geschenk, das er uns zuteil werden lässt. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Einfach mal zu wissen, dass diese Botschaft, dieses Evangelium, was wir haben, ein tiefes Geheimnis ist, das er uns offenbart und ein großes Geschenk er uns damit mitgibt. Wie gehen wir um mit diesem Geschenk? Welche Bedeutung hat dieses Geschenk für dich in deinem Leben, falls du schon gläubig bist und zu Jesus Christus Ja sagst? Wie gehst du um damit, mit diesem Geschenk, dieses tiefen Geheimnisses, das Gott auch dir offenbart? Nochmal Vers 9. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Was er für uns bereithält. Was er uns geben möchte, auch an tiefer Erkenntnis. Für die ihn lieben. Für die sich ihm öffnen, die sich ihm zuwenden. Vers 10 bis 16. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist hat er uns das enthüllt. Wir aber haben diesen Geist erhalten, Vers 12. Den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Wir haben diesen Geist erhalten. Was ein Geschenk, was uns zuteil wird, was in früher Zeit nur manchen Propheten, zuteil wurde. Jetzt für einen jeden von uns, wir dürfen und wir haben die Möglichkeit, den Geist Gottes zu erhalten. Vers 13. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit den Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt und uns eingibt. Also alles, was wir reden, um Christus zu bezeugen, gibt uns der Heilige Geist ein. Weil wir uns ihm öffnen und sagen, Gott, sag mir und zeig mir, was ich sagen soll. Gib es du mir ein, weil ich mit dir verbunden bin durch deinen Geist. Vers 14. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, der lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Hier spricht Paulus eben den Menschen an, der noch nicht erfüllt ist von dem Geist Gottes. Und der diese Botschaft des Evangeliums hört, die Botschaft von Jesus Christus hört und sagt, es ist Unsinn. Es prallt an ihm ab. Es hat keinen Andockungspunkt für ihn. Vers 16. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Schaut her, was er hier sagt. Weil wir den Geist Gottes haben, haben wir Anteil an den Gedanken, an den Ideen Gottes. Sie sind uns nicht mehr verborgen. Wir haben jetzt einen Zugang, einen Kanal durch den Geist Gottes und er lässt uns teilhaben an seinen Gedanken. Für uns, für jeden Menschen, für unsere Welt hier. Er lässt uns teilhaben daran durch seinen Geist. Die Schlussfolgerung für mich aus diesen paar Versen hier ist, dass wir nur durch den Geist etwas von Gott überhaupt erfahren können. Nicht mal allein durchs simple Lesen der Heiligen Schrift wirst du was von Gott erfahren, sondern nur durch die Eingebung des Geistes, das dann sich vollzieht. Liest du die Heilige Schrift mit einem offenen Herzen, mit einem offenen Geist, der andocken will? Ansonsten können die auch Bibelwissenschaftler werden und ich könnte auch als Atheist die Bibel studieren. Aber wenn ich offen bin für seinen Geist und mich da andocke, dann darf ich erfahren, wer Gott ist und er offenbart sich uns. Nur durch den Geist können wir in die Geheimnisse eingeweiht werden. Nur durch den Geist Gottes haben wir Anteil an den immateriellen Dingen, die über das menschliche Denken und Erleben hinausgehen. Also etwas, das nicht gesehen und ergriffen werden kann, das über das Materielle hinausgeht. Eine Idee, ein Sinn, ein Ziel, eine Wahrheit, die über das menschlich Ersichtliche hinausgeht, das will er uns zuteil werden lassen und schenkt er uns. Also etwas, was nicht von dieser Welt ist. Und dann bezieht sich Paulus hier und versucht das einmal zu clustern, ganz simpel zu clustern und sagt, das ist ganz simpel. Auf dieser Welt, in dieser Welt gibt es zwei Arten von Menschen. Und zwar einmal gibt es den Pneumatikoi. Pneumatikoi aus dem Griechischen heraus, der geistliche Mensch. Der Mensch, der erfüllt ist vom Heiligen Geist, der sich hat erfüllen lassen, der seine Seele geöffnet hat und den der Herr den Geist eingegeben hat. Ein geistlicher Mensch, wie den Odem er ihm gegeben hat, diesen geistlichen Odem, und er verbunden ist durch den Geist mit Gott. Das ist der Pneumatikoi, ein Geschenk Gottes für einen jeden Menschen, der das annehmen möchte. Und dann der zweite Mensch, so nennt er ihn, das ist der Psychikoi. Und der Psychikoi ist einfach nur der materiell existierende Mensch, so mit meinen Worten gesagt. Also einfach nur der existierende, lebende Mensch, der genauso existiert und lebt, wie auch Tiere leben und existieren. Aber Tiere werden nicht die Möglichkeit haben, durch ihre Seele dem Geistlichen sich zu offenbaren. Der Mensch aber hat diese Möglichkeit. Aber ist der Mensch einfach nur existent und sieht er das, was er sehen möchte? Und ist ihm nur, sind ihm für ihn nur das wichtig und hat er nur dafür Bedürfnisse, für das, was er sehen kann, fürs Essen, für das leibliche Wohl, was auch immer es ist? Oder öffnet er auch seine Seele für eine andere Dimension? Und er sagt, dieses Bedürfnis wird oftmals stumpf und abgeschaltet. Der Mensch hat es nicht. Er hat keinen Zugang und all seine Bedürfnisse sind sehr simpel. Er existiert nur. Paulus spricht hier vom natürlichen Menschen, der so lebt, als habe er nur leibliche und eben materielle Bedürfnisse, die ihn ausmachen. Ein Mensch, der nur leibliche und materielle Bedürfnisse hat. Und sowas nennt Paulus Torheit. Wenn über diese Bedürfnisse der Mensch keine weiteren sucht und braucht. Torheit nennt er das im Leben eines Menschen, der nur so existiert. Paulus spricht hier von der Seele des Menschen, die sich sehnt nach etwas Ewigem, nach etwas Unsterblichem, nach etwas Größerem als er selbst, nach einer größeren Idee. Paulus spricht hier von einem Menschen, der sich sehnt, dass das Leben mehr wert ist und einen größeren Sinn verfolgt als nur das Sichtbare und für mich Zugängliche, wie ich meine Bedürfnisse stillen kann, bis ich sterbe. Von diesen zwei Arten von Menschen eben spricht Paulus, dessen Seelen sich sind erstickt, wie ich schon gesagt habe, und hören den Geist nicht mehr, wenn er zu ihnen spricht. Und deswegen prallt die Botschaft des Evangeliums an diese Menschen ab. Nur zu leicht lassen wir uns von den Dingen dieser Welt so sehr gefangen nehmen, dass daneben nichts anderes mehr für uns existiert, außer das Sichtbare oder Materielle. Zu sehr lassen wir uns gefangen nehmen. Aber nicht nur der Mensch, der sich noch nicht Christ nennt oder noch nie Gott begegnet ist, sondern das ist eine Tendenz, die auch in die Kirche hinein, in die religiöse Ebene hineinschwappen kann, auch zu uns hinein. Davon sind wir nicht einmal befreit worden und die Gefahr besteht nicht mehr, dass wir dort nicht mehr hinkommen. Sondern es ist etwas, wo wir immer wieder eine Tendenz haben, dass unsere Seele abstopft und wir uns nur noch auf das Sichtbare konzentrieren. Und deswegen spricht es auch Paulus hier an, in die Gemeinde, schon existierende Gemeinde hinein. Und darum sollten auch wir immer wieder um den Geist Gottes in unserem Leben bitten. Wie oft bittest du um den Geist Gottes? Wie oft bitte ich um den Geist Gottes, um mich füllen zu lassen von seinem Geheimnis, von seiner Botschaft, von seinem Willen, von seinen Gedanken. Paulus versuchte in Athen, sich dem hiesigen Zeitgeist anzupassen. Und das ohne Erfolg. Dies thematisiert er hier und macht deutlich, dass darin keine Kraft war. In Athen auf dem Areopag hatte meine Predigt keine Kraft. Sie war rhetorisch perfekt geschliffen, aber sie war kraftlos. Wenn wir uns dem Zeitgeist widmen und uns nur auf den Zeitgeist konzentrieren, und wir versuchen, politisch korrekt zu werden, und jetzt spreche ich von uns als Gemeinde, als Kirche, als Leib Christi, als Nachfolger Jesu. Wenn wir uns nur dem Zeitgeist widmen und wir versuchen, politisch korrekt zu sein und weichgespülte Botschaften nur noch von uns geben, wenn wir eher darauf bedacht sind, es allen außerhalb, aber auch innerhalb unserer Kreise es recht zu machen, anstatt das herausfordernde Evangelium zu predigen, so wie es vom Himmel kommt, so wie ich es verstehe, dann werden unsere Veranstaltungen, die wir hier führen, auch Samstag für Samstag, zu kraftlosen Spektakeln degradieren und nicht mehr als das sein. Und wir sind in der Gefahr oder die Möglichkeit besteht, und das erleben wir auch, dass wir Gottesdienste erleben, die völlig kraftlos sind. Worauf haben wir uns konzentriert? Worauf legen wir unsere Prämisse, unseren Fokus in unseren Gottesdiensten, in unserer Gemeinschaft, als Kirchengemeinschaft? Johannes Hartl, ein Kollege von mir aus Augsburg, ein Pastor, hat es vor ein paar Tagen in einem Post auf Facebook so formuliert. Seine Gedanken. Zitat, ich kann die Frage nicht mehr hören, was Kirche tun müsse, um attraktiv zu werden. Es gibt genau eins, das attraktiv an Kirche ist, nämlich die Gegenwart Jesu. Wo tatsächlich sein Wort geglaubt, gebetet, gefastet und seiner Kraft konkret vertraut wird, da ist auch Kraft da. Wo das Evangelium durch politisch nette Gemeinplätze ersetzt wird, die niemandem wehtun, wo nicht gebetet wird, wo nicht mehr an Wunder geglaubt wird, wofür keine klare biblische Botschaften mehr eingestanden wird, muss man sich nicht wundern, wenn keine Kraft mehr spürbar ist. Und diese Gedanken treiben uns um. Welche Kraft geht von uns aus? Eine Kraft, die wir nur besitzen können, wenn wir angedockt sind, wenn unsere Seelen angedockt sind mit dem Schöpfer selbst. Kirche, ein Ort, der voller Kraft ist, da das unzensierte Evangelium gepredigt wird. Kirche, die die Hingabe an Gott und Anbetung seiner Person im Mittelpunkt hat. Dass die Anbetung seiner Person, des gekreuzigten Christus, der Mittelpunkt unserer Verkündigung ist und die Anbetung dessen, dass wir uns hier versammeln, dass ich morgens mich aufmache am Samstag und in die Kirche renne, weil ich sage, ich will Gott anbeten, zusammen mit meinen Geschwistern. Ich will mich füllen lassen vom Heiligen Geist und hören, was er uns zu sagen hat, spüren, was er uns zu sagen hat, seine Anwesenheit erleben und ihn feiern. Das Gebet als einen festen, zentralen Bestandteil des Glaubens und der Kirchengemeinschaft. Und nicht, dass wir unsere Gebetskreise auflösen müssen, sondern dass wir sie füllen, weil ein jeder von uns das Bedürfnis hat zu sagen, das Gebet ist ein elementarer Bestandteil meines Glaubenslebens, das ich teilen möchte mit meinen Geschwistern, dass wir gemeinsam uns versammeln im Gebet, um für unsere Gemeinde und für unseren Dienst, für die Mission zu beten, es vor Gott zu bringen, ihn anzubeten, uns füllen zu lassen. Das Fasten, auch das gemeinsame Fasten, Fastenzeiten einläuten wieder. Dass wir uns hingeben und aufopfern, auch durch Verzicht für die Sache Gottes, gemeinsam. Dass Fasten gelebt wird und das Verlangen nach immer mehr geistlicher Erfüllung vorhanden ist. Ihr Lieben, ich predige diese Predigt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, mit dem Appell, sondern mit der tiefen Bitte aus meinem, aus unserem aller Herzen heraus. Und da predige ich in allererster Linie zu mir selbst. Hingabe, Anbetung, Verbundenheit mit Gott. Das sind Attribute, die bei einem jeden persönlich anfangen. Wie sieht mein Glaubensleben aus? Hingabe, Anbetung, Verbundenheit mit Gott. Das ist nichts, was wir als Kirche von vorne erzeugen können für uns, für euch. Es beginnt bei dir, bei mir, mit dem Wunsch nach mehr Göttlichem, nach mehr Immateriellen, nach mehr nicht von dieser Welt. Gott suchen, fasten, anbeten und das Gebet sind die Dinge, die eine geistliche, wachsende, hingebungsvolle Gemeinde ausmachen. Darin wird die Kraft Gottes offenbar und erlebt werden. Und das wird ein Anziehungspunkt sein für so viele, die kommen werden, die suchend sind, weil sie Kraft erleben innerhalb dieser unserer Mauern hier. Die Kraft Gottes erlebbar bleibt und wird. Dies wiederum geschieht in all der Schlichtheit der Botschaft von Jesus Christus, der unser aller Mittelpunkt ist. Jesus Christus, der Gekreuzigte, ihn zu predigen, in meinem Leben, an meine Nachbarn, an meine Freunde, an jeden, mit dem ich in Kontakt rede, wann immer es mir die Möglichkeit ergibt, von Jesus zu erzählen, das Retter dieser Welt, so eine simple Botschaft, die in sich so ein tiefes Geheimnis birgt und die Herzen der Menschen erreicht. Und somit spricht dieser Text von Paulus direkt in unsere Mitte hinein, in unsere Gegenwart hinein. Und die Frage, die wir uns alle stellen dürfen, bist du, bin ich, ein Pneumatikoi oder ein Psychikoi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Amen.